Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die Ehre, den Herrn Dr. Bircher ein weiteres Mal interviewen zu dürfen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Hallo, lieber Andres, schön, dass du da bist.
Gleichfalls. Ja.
Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich doch tatsächlich noch nicht kennen, dein Großvater war sehr bekannt. Das war der Herr, der, ich sage immer wieder, der das Birchenmüsli erfunden hat, nebst tausend anderen Dingen auch. Aber wir haben doch alle in der Küche ein Birchenmüsli irgendwo herumstehen. Aber gell, das hat nichts mehr mit diesem ursprünglichen Birchenmüsli zu tun.
Nein, nein.
Die Rezepturen wurden total ersetzt.
Ja, die sind nicht ersetzt, aber nicht genug bekannt.
Okay. Ja. Der Herr Dr. Mutter hat mir gesagt, dass ich mit dir unbedingt ein Interview machen soll, weil er von dir in höchsten Tönen spricht. Er sagt, das ist noch einer der wenigen, die wirklich ganzheitlich denken, von Umweltmedizin über die ganzen Pflanzenheilkunde. Einfach alles da ist, weil du in deiner 43 Jahre Arztpraxis, Klinikleitung, Chirurgie, weiß Gott, was du alles gemacht hast, einfach diesen Erfahrungsschatz mitträgst. Und das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage an dich oder in dieses Sendethema reinzugehen, nämlich, wo steht die Medizin denn wirklich heute? Sind wir so fortschrittlich oder sind wir rückschrittlich? Was ist der Weg der Schulmedizin?
Ja, das ist eben die Frage Medizin, wo war die, wohin geht sie? Es ist nicht wahr, wenn wir schauen, die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation von 1997, dann haben sie schon damals kommentiert, dass eben alle chronischen Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten, jedes Jahr massiv zunehmen. Damals prophezeiten sie eine Zunahme des Brustkrebses um 30%. Des Prostatakrebses um 40% in den nächsten 10 Jahren. Wenn man die späteren Statistiken schaut, dann hat die Geschichte diese Prophezeiung noch übertroffen. Und im 2011 kommentierten sie, dass eben von den Todesfällen 80% auf die nicht übertragbaren Krankheiten, die NCDs, fallen und dass das massiv zugenommen hat, und 2014 waren es dann schon 84% Todesfälle an den chronischen Zivilisationskrankheiten. Eigentlich überall, wo unsere, ja, man sagt westliche, heute ist auch im Osten, Lebensweise und unsere Medizin betrieben wird, nehmen die chronischen Krankheiten offensichtlich ständig zu. Und das ist merkwürdig, weil wir ja einen riesen Aufwand betreiben im Gesundheitswesen, in der Medizin. Es werden enorm Spitäler gebaut, die Arztpraxen sind gefüllt, die Spitäler auch mit zivilisationskranken Menschen. Und das ist merkwürdig, diese ständige Zunahme des Aufwandes und der Kosten. Und gleichzeitig die ständige Zunahme der Krankheiten. Da kann etwas nicht stimmen. Und man muss eigentlich daraus schließen, dass ein Missverständnis besteht zwischen unserer modernen medizinischen Wissenschaft, unserem Paradigma und der Biologie des Menschen. Sonst wäre das nicht so. Wenn wir schauen, unsere moderne Medizin, die betrachtet eigentlich, die wurde eigentlich sehr stark von der Philosophie von Descartes geprägt, von diesem Maschinenmodell. Daraus kam, dass man eigentlich die einzelnen Organsysteme mehr betrachtete und Spezialisten geschafft hat. Das hat sicher auch seine Berechtigung, aber es bringt die Gefahr mit sich, dass man eben den Blick auf das Ganze verliert. Die Auswirkungen der einen Maßnahme für die Leber vielleicht im Herzen schadet und so weiter, dass man das Ganze aus dem Blickfeld verliert. Nun, in der Medizin, wie ich sie gelernt habe, wie sie heute gelehrt wird, da versteht man die Symptome als Krankheit verständlicherweise als Feind, und man kann verstehen, dass man dann die Symptome bekämpfen will, damit man weniger leidet. Nun ist es aber so, dass der Organismus nur Symptome produziert, wenn er eben Abwehrkräfte hat. Es ist eigentlich die Energie, die Abwehrkraft des Körpers, der die Symptome erzeugt. Und so kommt es eigentlich, dass man, wenn man die Symptome bekämpft mit Medikamenten, die Krankheiten chronisch werden, weil sich diese Therapie gegen die Abwehrkraft des Organismus richtet. Das kann manchmal berechtigt sein, eine Symptomtherapie, aber im Allgemeinen macht sie die Krankheiten chronisch, und das ist, was eben passiert, warum die Krankheiten so zunehmen. Dann, wenn man zurückgeht auf die Naturheilkunde, wie sie von Hippokrates her schon kam, die hat eigentlich ganz anders den Organismus als ein biologisches System verstanden, das ein ganz komplexes Gleichgewichtssystem ist, dynamisches Gleichgewichtssystem. Und wenn dieses aus dem Gleichgewicht gelangt, dann entstehen die Symptome. Und die Naturheilkunde, die richtet sich, versteht eben ihre Aufgabe, dem Organismus zu helfen, diese Ordnung wiederherzustellen. Ganz im Zentrum eigentlich der Therapie muss sein die Diätetik, weil eben gerade in den neuen Forschungen sehr viel an Ursache an diesen chronischen Krankheiten in der falschen Ernährungsweise besteht, falsch in Bezug auf die Bedürfnisse unseres biologischen Systems. Da es hat zu viel Eiweiß, zu viel tierische Fette, zu viel Salz, es hat zu viel Kaffee, Alkohol und Zucker. Wenn man eben dann diese Forschungen schaut, es gibt hochinteressante und viele gute Forschungen, dann sieht man, dass eben zum Beispiel die hohen Zuckerspiegel, die entstehen durch die Ernährung, die üblich ist nach den Mahlzeiten, sich die Gefäßinnenwände eben verzuckern, man spricht von Glykation, und die innerste Schicht der Gefäße, die steuert und reguliert den ganzen Gefäßaufbau. Und so entsteht eben durch Verzuckerung Hypertonie und Arteriosklerose, die Gefäße werden verhärtet. Und dasselbe macht auch das Kochsalz. Das Kochsalz schädigt auch das Endothel, die innerste Schicht. Und wenn man von beidem hat, dann steht die Arteriosklerose heute schon sehr früh. Die Herzinfarkte haben in den letzten 10 Jahren in den USA und in Europa um 18% zugenommen und die Hirnschläge fast gleich viel.
Also ich fand das jetzt sehr spannend, möchte aber da nochmals eingrätschen. Du sagst, dass wir in der Medizin hauptsächlich die Wirkungen unterdrücken, das Leid, dort, wo es sich zum Ausdruck bringt, aber eigentlich nicht an der Ursache herumgeforscht wird. Und später kam noch der Punkt, die ganze Ernährungsweise.
Ja.
Ist denn möglicherweise die ganze Ernährungsweise, die wir heute haben in der zivilisierten Welt, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, die Ursache von all diesen von diesen chronischen Erkrankungen?
Ja, es ist richtig, dass es die häufigste Hauptursache ist für die chronischen Krankheiten. Es gibt natürlich noch andere Einflüsse in der Lebensweise, zum Beispiel falsches Tag-Nacht-Verhalten, wenn man in der Nacht wach ist und arbeitet und am Tag schläft, dann kommen die ganzen Hormonsysteme durcheinander und das trägt dazu bei. Die ganze Lebensordnung ist sehr wichtig auch für die Genesung und für die Gesunderhaltung des Menschen. Zum Beispiel wissen die meisten Menschen, sie meinen, es gäbe nachtaktive Menschen und tagaktive Menschen. Das ist nur eine Gewohnheitssache, weil die ganze Schlafforschung zeigt, dass eben diese erholenden Non-REM-Phasen fast nur vor Mitternacht stattfinden. Und nach Mitternacht hat man dann die REM-Phasen mit den schnellen Augenbewegungen, wo man halb gelähmt ist, damit man nicht nachtwandelt und intensiv träumt. Und diese REM-Phasen nach Mitternacht, die dienen einfach der seelischen Gesunderhaltung. Aber für die Erholung braucht es den Vormitternachtsschlaf von 2 bis 3 Stunden. Das ist auch eine wichtige Ursache von Krankheiten, die man auch in hochinteressanten Studien findet.
Gibt es noch weitere Ansätze nebst dem Schlafen und der Ernährung, die einen wesentlichen Beitrag dazu gebracht haben?
Stress wahrscheinlich, ja, oder? Stress, ein ganz wichtig ist auch der Bewegungsmangel. Mhm. Man sollte eben jeden Tag mindestens 1 Stunde laufen. Das Gehen ist die gesündeste Art von Bewegung, von den Untersuchungen her. Die Terrain-Training-Untersuchungen ist viel wirksamer als Spitzensport. Das ist sehr wesentlich. Nicht wahr, wenn man schaut, die Adipositas ist auch in massiver Zunahme begriffen. Ist in den USA sind jetzt 43% der Menschen adipös, also ganz schwer übergewichtig. In Deutschland, in der Schweiz ist es etwa jeder 1/4. Und die Adipositas, die kommt dadurch zustande, dass eben durch die falsche Ernährung dann eben der Nahrungsstoffe, die wir zu uns nehmen, die der Organismus nicht braucht, die kann das System nicht bewältigen und die werden eingelagert in die Zwischenzellsubstanz im ganzen Körper, die durchdringt alles. Und dort werden Schlackenstoffe eingelagert, das sind organische Säuren, auch Harnsäure. Dann sind es Amyloide, das sind degenerativ veränderte Eiweiße. Die werden dort eingelagert und erzeugen die Krankheiten. Wenn man das anschaut in der Leber, dann geht zwischen den Blutkapillaren und den Leberzellen, es gibt nirgends im Körper Verbindung zwischen den Blutgefäßen und den Zellen, dazwischen eingeschaltet ist immer diese Zwischenzellsubstanz, die ein komplexes, auch molekulares Netzwerk enthält. Und in der Leber kann dann die Leberzellen messen den Cholesterinspiegel und die messen dann durch diese Verschlackungen zu tiefe Cholesterinspiegel und produzieren zu viel Cholesterin. Und so kommt es zur Hypercholesterinämie. Es hat eben die cholesterinarme Diäten haben sich leider als unwirksam erwiesen, weil 90% des Cholesterins wird in der Leber und in der Darmschleimhaut gebildet und kommt gar nicht aus der Nahrung. Darum nützt das nicht. Man muss eben diese Zwischenzellsubstanz wieder reinigen. Man muss den Abbau dieser Stoffwechselschlacken bewirken. Und das geht nur mit einer Diät, die ganz hoch wertig an und Gehalt hat an vegetabiler Frischkost, an Rohkost, pflanzlicher Rohkost.
Ich war am letzten Wochenende an einem Ärztekongress eingeladen, wo wir filmen durften als Gast und wir haben dort auch Vorträge über Ernährung gehört. Ich habe mich dann auch mit einer oder anderen Ärzten darüber unterhalten und sie sagen mir einfach, so spannend das ganze Thema um Ernährung und wir haben darüber gar nichts gelernt.
Das ist so, ja, das Medizinstudium ist bei mir schon länger her natürlich, aber es war sehr dürftig bezüglich Ernährungslehre. Ist eben auch nicht nur die Medizin hat ein Problem, die Ernährungswissenschaft mit der Nahrungsenergie. Das 1842 hat der Arzt Karl Julius Meyer den ersten Hauptsatz der Thermodynamik aufgestellt, das Energieerhaltungsgesetz. Und da hat man daraus geschlossen, man hat dann die Verbrennungswärme einer Birne, einer Schokolade von verschiedenen Nahrungsmitteln hat man berechnet und dann das den verschiedenen Nahrungselementen zugeordnet. Das gab dann die Kalorienrechnung. Und dann haben viele versucht, Perpetuum mobile zu machen. Das ist natürlich nicht gelungen, bis dann 1862 Clausius den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aufgestellt hat, der eben gezeigt hat, dass die spontanen Abläufe in Mechanik, in Chemie, in allem eigentlich nur passieren, wenn Energie von hohem Ordnungsgrad übergeht in Energie von tieferem Ordnungsgrad. Da kam das Thema der Ordnung, der Qualität der Energie in die Chemie, in die Physik hinein. Und der zweite Hauptsatz, der auch da eben die Unordnung, die entsteht bei den spontanen Abläufen, wurde dann auch Entropie genannt. Der zweite Hauptsatz hat merkwürdigerweise bis heute in die medizinische Wissenschaft und die Ernährungslehre nicht Einzug gehalten. Wir sind bei 1842 stehen geblieben. Und das hat sehr große Folgen. Zum Beispiel die Folge, dass eben adipöse Menschen mit rein kalorisch reduzierter Diät halt zwar im Moment abnehmen, aber alles wieder zunehmen. Über 90% kommen wieder zum vorherigen Gewicht, weil eben die Nahrung energetisch minderwertig geblieben ist und falsch zusammengesetzt und eben die ganzen Stoffwechseleinlagerungen in der Zwischenzellsubstanz gar nicht abgebaut werden.
Spannend, weil gestern an dem Kongress war auch eine Ernährungswissenschaftlerin da aus der Uni Zürich, glaube ich, und sie hat auch Bilder mitgebracht von Pflanzen, von Rohkostpflanzen, von Ordnungsfeldern, die in diesen Pflanzen vorhanden sind, und hat das auch dann gegenübergestellt zu anderen Feldern, wo in totalem Chaos sind, wie auch zum Beispiel eine Krankheit, wo man zum Beispiel einen Tumor angeschaut hat, wie sieht ein Tumor aus, das ist überhaupt keine Ordnung mehr, das ist eine riesen Unordnung, ja. Und daneben mit dieser pflanzlichen Kost diese wunderbaren geometrischen Formen gezeigt. Und dann hat sie es wirklich auch all den Ärzten erklärt, dass heutzutage eben sehr wichtig ist, diese Ordnungsfelder zu essen. Und das war ja völlig einleuchtend, also für jeden.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht wahr? Es gibt eigentlich, nicht wahr, aus diesem zweiten Hauptsatz wurde dann eben das Chaos-Prinzip formuliert. Alles geht von Ordnung zu Chaos, und das stimmt in der anorganischen Natur durchaus. Und dann ist eben erstaunlich, dass in den lebendigen Zellen gibt es dieses ordnende Prinzip, was du gerade angesprochen hast, dass eigentlich aus Chaos, aus kleinen, einfachen Molekülen, komplexeste Moleküle entstehen. Ist ja erstaunlich, wie eigentlich eine Messenger-DNA, RNA, wie weiß, wo sie andocken muss und einen Teil hinbringen. Das ist ein ganz komplexes System, das durch Information gesteuert wird. Nun hat 1822 Gurwitsch als erster nachgewiesen, dass die Zwiebelwurzeln Licht abstrahlen. Er hat gesprochen von ultraschwacher Lichtstrahlung. Wenn er die Wurzeln zerschnitt, hat es aufgeflammt und dann hat es erlöscht, wenn die Wurzeln tot waren. Und daraus entstand eine große Seriearbeit von Forschungen, vor allem in der Sowjetunion, in der Universität Novosibirsk. Die bekamen viel Geld von den Sowjets, aber die haben nichts verstanden, wollten einfach die besten Universitäten haben. Und die hatten viel Freiheit und hochinteressante Forschungen gemacht, die nachweisen, wie zum Beispiel die Gene durch gewisse Lichtspektren eingeschaltet werden, durch andere ausgeschaltet werden. Sie haben auch gezeigt, dass das Hepatitis B-Virus primär durch UV-Licht übertragen wird und nicht durch das Virus selbst. Und indem sie zwei Glaskugeln genommen haben, in beide Leberzellsuspension, die eine haben sie infiziert, und dann haben sie bei beiden Proben genommen, und die Stadien der Hepatitis sind in beiden abgelaufen, und in der nicht infizierten Kugel konnten sie das Virus nicht nachweisen. So gibt es viele hochinteressante Experimente, die eigentlich zeigen, welche große Rolle eben Information spielt. Nun, die
Das ist noch eh kein Thema in der Medizin irgendwie. Man hört zwar von der Energie- und Informationsfeldmedizin oder Informationsmedizin, ja, aber so richtig etabliert hat sie sich noch nicht.
Oder? Nein, das braucht Zeit. Das ist so, widerspricht teilweise so stark dem momentanen medizinisch-wissenschaftlichen Paradigma, dass das zu integrieren ein massives Umdenken auslösen würde.
Aber schade ist, dass man immer gegeneinander kämpft, statt einfach miteinander am gleichen Strick zieht.
Das ist schade, ja. Aber schon Max Planck hat formuliert, dass eigentlich eine Änderung des Paradigmas nur möglich ist, wenn die Generationen wechseln. Das ist offenbar so.
Ich habe noch die abschließende Frage, weil mit so einem weisen Arzt hier da zu sitzen, gibt mir 1000 Fragen, aber die Sendezeit ist schon wieder vorbei. Gibt es irgendwo eine Plattform, wo man zu weiteren Informationen über diese Medizin, über die Ganzheitsmedizin, über die Pflanzenkunde und so weiter sich informieren kann?
Ja, also wir haben auf unserer Webseite unter Bircher-Benner haben wir viele Artikel, die das erklären drin, und wir haben auch ein Newsletter, wo wir immer wieder solche Dinge erklären. Mhm. Und dann gibt es eine Serie von Büchern, es werden am Schluss 26 sein, zu verschiedenen Krankheitsthemen, zum Beispiel Multiple Sklerose, Alzheimer-Krankheit, Herzkrankheiten und so weiter, Magen-Darm-Krankheiten, welche sich lohnen zu lesen, weil man darin ganz wertvolle Informationen erhält und eben vor allem auch die Anleitung, wie man selber sich dazu beitragen kann, dass man gesund wird. Das sind Bücher, die sich sehr geeignet für eine Arbeit zwischen Arzt und Patient, wo eben beide an der Heilung arbeiten, indem man die Ursachen bekämpft.
Da steckt die ganze Weisheit drin von 43 Jahren als Arzt. Die Weisheiten, die du von deinem Großvater über seine Brüder zu dir gekommen sind, wo die ganze Geschichte drin ist, wie man arbeiten kann. Ich weiß noch, du hast mir in einer anderen Sendung schon gesagt, dass dein Großvater selbst sehr erfolgreich bei der spanischen Grippe noch mitgewirkt hatte. Und das kommt eigentlich letztendlich immer wieder zurück zu einem Lösungsansatz. Und ich habe zu Hause früher mal so ein Bertelsmann-Bibliothek gehabt. Kennst du die noch? Ich glaube, in der Medizin müsste das dieses Bircher-Lexikothek sein. Also wenn man dieses bei sich hätte, dann kann man jederzeit nachlesen, was ein weiser Arzt an komplementär ganzheitlichen Ansätzen hat, damit man selber, sagen wir mal, zum Arzt wird von seiner eigenen Krankheit.
Ja, das ist richtig. Ja. Es sind eben über 100 Jahre Erfahrung drin und auch die ganzen neuesten Forschungen hineingearbeitet.
Hast du einen großen Schatz hinterlassen?
Das ist das Ziel, dass ich etwas beitragen kann für eine Verbesserung der Gesundheit der Menschen. Wenn die Menschen gesünder sind, machen sie weniger Dummheiten und machen die Umwelt weniger kaputt. Das hängt alles miteinander zusammen.
Danke für diesen Schlusssatz. Lieber Andres, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns die Ehre schenkst, hier mit dir zusammen eine Sendung zu machen und dieses Thema abzuhandeln. Herzlichen Dank fürs Hiersein.
Danke auch. Ja.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich sehr, dass wir hier Ihnen eine weitere Sichtweise vermitteln durften von medizinischer Weisheit, die nicht einfach nur einlinig ist, sondern sie ist ganzheitlich von verschiedenen Sichtweisen, von anderen Betrachtungswinkeln betrachtet, so dass der Mensch nicht einfach nur etwas ist, sondern er ist eigentlich viel, viel mehr. Er hat eine Psyche, er hat einen Körper, hat einen Geist und er braucht Wasser, er braucht Nahrungsmittel, er braucht Ortungsfelder, er braucht Informationen, und das haben wir heute alles gehört. Alles ist ein bisschen komplizierter, als wir meinen. Und wenn wir uns da ein bisschen ganzheitlich orientieren wollen, dann kann ich nur empfehlen, mal so ein Buch zu lesen über die spezielle Krankheit, die Sie vielleicht gerade haben, und dann diesen Lösungsansatz mit Ihrem Arzt besprechen, der Sie bestimmt durch diesen Weg hindurch begleitet mit einem weiteren Ansatz. Davon gehe ich ganz, ganz fest davon aus. Herzlichen Dank nochmal. Ihnen alles Gute. Bis zu einem anderen Mal. Auf Wiedersehen miteinander.